Viele Menschen kennen erstaunlich viele Fakten über sich selbst und andere, Lebenslauf, Fähigkeiten, Vorlieben, und doch bleibt oft ein Gefühl von innerer Unklarheit. Wer bin ich eigentlich vor Gott? Was ist meine wahre Not? Worauf läuft mein Leben hinaus? Paulus zeichnet in 1. Korinther 1-2 ein eindrückliches Doppelbild, während in Korinth Streit, Parteigeist und menschliche Weisheit die Gemeinde zerrissen, war Gott gleichzeitig dabei, durch das Wort vom Kreuz alles Menschliche zu entlarven und seine eigenen, tiefen Gedanken zu offenbaren. Wer lernt, diesen Kontrast mit den Augen des Geistes zu sehen, entdeckt sowohl die verborgenen Dinge des Menschen als auch die überwältigende Gnade Gottes in Christus. Die Dinge des Menschen und der Geist des Menschen. Wenn Paulus von den Dingen des Menschen spricht, meint er weit mehr als Charakterzüge, Lebenslauf oder sichtbare Entscheidungen. In Korinth wussten die Gläubigen vieles übereinander, wer aus welcher Familie stammte, wer redegewandt war, wer zu Paulus, Apollos oder Kephas neigte. Dennoch blieben sie sich selbst im tiefsten verborgen. Hinter den offenen Streitigkeiten und Parteibildungen lag etwas, das sich mit bloßem Nachdenken nicht erfassen ließ, die verborgene Bewegung des Herzens, Begehrlichkeit nach Anerkennung, Festhalten an eigener Meinung, Vertrauen auf natürliche Begabung. Darauf zielt Paulus, wenn er schreibt, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Mit anderen Worten, es gibt eine Tiefe in uns, zu der weder psychologische Einsicht noch nüchterne Selbstbeobachtung durchdringen, nur der Geist, der in uns wohnt, kennt diese verborgene Schicht wirklich. Hast du die volle Erkenntnis über dich selbst? Kennst du deinen Ursprung und dein Ziel? Kennst du deine wahre Liebe und dein wahres Leben? Vielleicht weißt du vieles über dich, ohne das zu kennen, was tief in dir ist. Zu den Dingen des Menschen gehören darum unsere wahre Stellung vor Gott, unser innerer Zustand, unsere tatsächliche Not, unser Ursprung und unser Ziel. Man kann sich geistlich gut informiert fühlen und dennoch den eigenen inneren Weg verfehlen. Ein Mensch mag über seine Stärken und Schwächen reden können und bleibt doch blind für die eigentliche Wurzel seines Handelns. Wer nur im Verstand lebt, sieht Argumente, aber nicht die Quelle, sieht Verhalten, aber nicht den verborgenen Antrieb. Wenn der Geist des Menschen vor Gott still wird, geschieht etwas anderes, das Licht Gottes trifft den tiefsten Bereich des Inneren. Dann werden Motive sichtbar, die vorher unter frommen oder vernünftigen Begründungen verborgen lagen. Dann zeigt sich, wie stark das eigene Ich sich in geistliche Dinge mischt und wie groß die Bedürftigkeit nach Christus wirklich ist. Dieses Offenbarwerden ist nicht dazu da, den Menschen zu zerbrechen und liegen zu lassen, sondern ihn in die Wahrheit zu führen. Wo der Geist des Menschen im Licht Gottes die Dinge des Menschen erkennt, entsteht eine heilsame Ehrlichkeit, man hört auf, sich selbst zu beschönigen, und findet zugleich einen neuen, stillen Mut, weil Gott genau diesen Menschen kennt und dennoch ruft. In dieser Spannung von Offenbarung und Angenommensein wächst eine sanfte, aber tiefe Demut und mit ihr der Wunsch, stärker aus Christus und weniger aus dem eigenen Ich zu leben. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Die Einsicht, dass nur der eigene Geist im Licht Gottes die Dinge des Menschen wirklich erkennt, löst den Druck, sich selbst über den Verstand vollständig erklären zu müssen. Statt sich in Analysen zu verlieren, darf das Innere still werden und sich vor Gott öffnen. Je deutlicher die verborgenen Motive sichtbar werden, desto deutlicher zeigt sich auch, dass Gott längst wusste, was in uns ist, und uns dennoch in die Gemeinschaft seines Sohnes berufen hat. Dort, im Angesicht Christi, verliert die Selbsterkenntnis ihre Härte und wird zu einem Weg, auf dem das eigene Ich zurücktritt und Raum entsteht für ein echtes, von innen her gewirktes Leben mit Gott. Die Dinge Gottes und der Geist Gottes. Wie die Dinge des Menschen tiefer reichen als das, was ein Mensch von sich aus einsieht, so entziehen sich auch die Dinge Gottes jeder natürlichen Zugriffsmethode. Paulus legt in seinem Brief offen, was in Gottes Herz beschlossen ist, wir reden aber Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Zu diesen Dingen Gottes gehören das Wort vom Kreuz, durch das er die Weisheit der Welt zunichte macht, seine Wahl des Schwachen, Törichten und Verachteten, damit kein Fleisch sich rühme, und seine Tat, uns in Christus hineinzusetzen. All das ist nicht eine Ansammlung theologischer Ideen, sondern Ausdruck eines ewigen Vorsatzes, der in der vergangenen Ewigkeit in Gott beschlossen wurde. Für den natürlichen Menschen wirkt dieses Handeln oft widersprüchlich. Warum rettet Gott durch ein Kreuz? Warum wählt er nicht das Starke und Eindrucksvolle? Gerade darin zeigt sich die Andersartigkeit seiner Gedanken. In den Versen 17 bis 25 kommt Paulus zu den Dingen Gottes. In einer Stunde und 18 Minuten erwähnt er das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eines der Dinge Gottes. Für uns, die wir gerettet werden, ist das Wort vom Kreuz die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist ebenfalls ein Aspekt der Dinge Gottes. Paulus macht deutlich, dass kein Mensch aus sich heraus in diese Gedanken Gottes eindringen kann. Er zitiert Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und die in keines Menschen Herz emporgestiegen sind, Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Direkt danach fügt er hinzu, uns aber hat Gott diese offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes. Der Geist Gottes kennt die Tiefen Gottes nicht von außen, sondern aus innerster Einheit heraus, er ist der, in dem Gottes eigene Gedanken leben und sich bewegen. Und eben dieser Geist ist uns gegeben, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Damit wird die Distanz zwischen Gottes Herzen und unserem kleinen, begrenzten Inneren überbrückt. Der Geist, der die Tiefen Gottes erforscht, wohnt zu gleicher Zeit in den Glaubenden und macht ihnen erfahrbar, was Gott in Christus bereitet hat. So erwacht ein inneres Schmecken, das Wort vom Kreuz, das von außen betrachtet töricht erscheint, wird zur erfahrenen Kraft Gottes, der scheinbar schwache, verworfene Christus wird im Alltag zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Je mehr der Geist diese Dinge Gottes im Inneren aufschließt, desto weniger ist der Glaube eine Theorie und desto mehr ein Leben, das von Gottes eigenen Gedanken getragen wird. Wer so die Dinge Gottes kennenlernt, beginnt, die Maßstäbe zu verschieben. Erfolg, Stärke, Glanz verlieren ihren absoluten Charakter, weil Gottes Törichtes und Gottes Schwaches eine andere, tiefere Qualität von Wirklichkeit haben. Über Situationen, in denen das Kreuz drückt, liegt dann nicht mehr nur das Dunkel des Unverständnisses, sondern der stille Glanz des Wissens, Gott ist gerade dort am Werk, wo menschliche Klugheit an ihre Grenze kommt. Es wächst ein Vertrauen, das nicht auf Durchblick, sondern auf Offenbarung ruht, ein Vertrauen, das darin Ruhe findet, dass Gottes Geist nichts von dem verbirgt, was uns in Christus geschenkt ist. In dieser Ruhe kann das Herz lernen, Gottes Wege nicht nur zu akzeptieren, sondern zu schätzen, weil es etwas von der inneren Schönheit der Dinge Gottes gekostet hat. Wir reden aber Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und die in keines Menschen Herz emporgestiegen sind, Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott diese offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes. Die Tatsache, dass der Geist Gottes die Tiefen Gottes erforscht und in uns wohnt, macht den Glauben weit größer, als es unsere Gedanken fassen können, und zugleich viel persönlicher. Wo der Geist Gottes die Dinge Gottes aufschließt, wird das Kreuz nicht nur zu einem Lehrsatz, sondern zu einer Quelle von Kraft. Christus ist dann nicht mehr nur ein Name, sondern eine erfahrbare Weisheit in konkreten Verwicklungen, eine reale Gerechtigkeit mitten in Versagen, eine Heiligung im alltäglichen Durcheinander. Wer sich von diesem Geist in die Gedanken Gottes hineinnehmen lässt, entdeckt, dass Gottes angebliche Torheit tragfähiger ist als alle eigenen klugen Pläne. Daraus entsteht eine stille Zuversicht, auch wenn vieles unverständlich bleibt, ist man doch von einem Gott umgeben, dessen Herz nicht verschlossen bleibt, sondern sich durch seinen Geist Schritt für Schritt mitteilt. Eine zweifache Schau, Selbstkenntnis und Christuskenntnis im Geist. Zwischen den beiden Polen, den Dingen des Menschen und den Dingen Gottes, spannt Paulus im 1. Korintherbrief eine bemerkenswerte Brücke. Er zeichnet nicht nur ein realistisches Bild des Menschen, sondern zugleich ein herrliches Bild Gottes. Diese zweifache Schau ist mehr als eine Gegenüberstellung, sie wird erst lebendig, wo der Geist des Menschen mit dem Geist Gottes in Berührung kommt. Paulus selbst steht dafür exemplarisch. Er sieht die Korinther klar, ihren Stolz, ihre Vorliebe für menschliche Weisheit, ihre Neigung zu Parteien, ihre Blindheit gegenüber der eigenen Bedürftigkeit. Zugleich sieht er in derselben Situation Gottes Handeln, Gott macht die Weisheit der Welt zunichte, er beruft das Schwache und Verachtete, er bereitet in Christus einen unermesslichen Reichtum vor. Diese doppelte Sicht entspringt keiner überlegenen Intelligenz, sondern einer inneren Haltung, die er so beschreibt, wir aber haben den Sinn Christi. Sein menschlicher Geist ist vom Geist Gottes ergriffen, deshalb erfasst er sowohl die Tiefe der Not als auch die Größe der göttlichen Versorgung. Daran sehen wir, dass 1. Korinther 1 und 2 uns eine Offenbarung geben, eine klare Sicht sowohl des Menschen als auch Gottes. In diesen Kapiteln sehen wir ein Bild des Menschen und ein Bild Gottes. Diese beiden Kapitel zeichnen zugleich ein Porträt sowohl Gottes als auch des Menschen. In 1. Korinther 1 und 2 haben wir eine zweifache Schau, eine Schau der Dinge Gottes und der Dinge des Menschen. Wo der Geist des Menschen die eigenen Dinge im Licht Gottes erkennt, entsteht zunächst ein schmerzlich klares, aber heilsames Bild, man erkennt, wie sehr das eigene Herz von sich selbst beschäftigt ist, wie schnell man sich an Persönlichkeiten hängt oder auf Argumente stützt, statt Christus zu ergreifen. Doch der Geist Gottes lässt den Menschen in dieser Enthüllung nicht stehen. Derselbe Geist, der die Tiefen Gottes erforscht, fängt an, im Inneren zu bezeugen, wie reich Gott in Christus gegeben hat, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. So entstehen zwei Einsichten, die sich gegenseitig ausbalancieren, ich bin in mir selbst viel bedürftiger, als ich dachte, und Christus ist viel reicher, als ich bisher gesehen habe. Diese Verbindung bewahrt vor zwei falschen Wegen, vor der Selbstüberschätzung, die die eigene Not verdrängt, und vor der Verzweiflung, die die Fülle Christi übersieht. Aus dieser zweifachen Schau erwächst eine andere Art, Gemeinde und geistliches Leben zu verstehen. Nicht mehr beeindruckende Persönlichkeiten, starke Meinungen oder glänzende Gaben bestimmen das Bild, sondern Menschen, deren Geist vor Gott gebrochen und geklärt ist und die mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten. Sie nehmen Sünde und Selbstsucht ernst, ohne das Herz zu verhärten, und sie ehren die Fülle Christi, ohne sich etwas darauf einzubilden. Das Kreuz, das früher vielleicht nur als Eingang in den Glauben gesehen wurde, wird zu einem fortlaufenden Weg, auf dem das eigene Ich zurücktritt und Christus Raum gewinnt. So lernt das Herz, sich selbst nüchtern zu sehen und gleichzeitig mutig zu erwarten, was Gottes Geist aus einem gewöhnlichen, begrenzten Menschenleben machen kann. Diese Hoffnung ist nicht Lautstärke, sondern eine stille Gewissheit, wo der Geist des Menschen sich dem Geist Gottes öffnet, bleibt keine Not endgültig und keine Enge behält das letzte Wort. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer wird ihn unterweisen? Wir aber haben den Sinn Christi. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Die zweifache Schau, die uns Paulus vor Augen stellt, schenkt eine reife und tröstliche Sicht auf das eigene Leben. Wer sich vom Geist Gottes führen lässt, muss die eigene Unzulänglichkeit nicht mehr verdrängen und muss sie auch nicht dramatisch ins Zentrum stellen. Sie darf ans Licht kommen, weil zugleich ein anderes Licht aufgeht, das der reichen Versorgung in Christus. In diesem Doppellicht lernt man, sich selbst ehrlich anzuschauen und Gottes Blick auf Christus über das eigene Urteil zu stellen. So wächst eine stille Zuversicht, dass gerade in den Bereichen, in denen die eigene Not am deutlichsten ist, der Raum für Gottes Wirken am größten wird. Daraus erwächst eine gelassene, hoffnungsvolle Haltung, das letzte Wort über meinem Leben spricht nicht meine Schwachheit, sondern der Geist Gottes, der die Dinge Gottes kennt und sie Schritt für Schritt in meinem menschlichen Geist lebendig macht. Herr Jesus Christus, du kennst die Tiefen Gottes und die Tiefen unseres eigenen Herzens, und vor dir liegen sowohl unsere wahren Motive als auch unsere verborgene Not offen. Danke, dass du nicht von unserer vermeintlichen Weisheit und Stärke beeindruckt bist, sondern uns im Licht deines Kreuzes die Wirklichkeit unseres Zustands zeigst und uns gerade dort mit deinem Reichtum in Christus begegnest. Geist Gottes, erforsche die Tiefen Gottes in uns und erhelle zugleich die Dinge des Menschen, damit wir uns nicht mehr auf unseren Verstand und unsere Meinungen stützen, sondern in unserem inneren Geist leben und deine Gedanken aufnehmen. Vater, wir preisen dich, dass du uns von Ewigkeit her in Christus gedacht und in ihn hineingestellt hast, damit er uns Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung sei. Stärke in uns die Gewissheit, dass deine törichte Liebe und deine scheinbare Schwachheit am Kreuz stärker sind als alles, was uns verwirrt oder niederdrückt, und dass du mitten in aller menschlichen Verwicklung deinen Aufbau mit Christus als Mittelpunkt vorantreibst. Lass uns aus dieser zweifachen Schau, der Wahrheit über uns und der Wahrheit über dich, in eine tiefere Ruhe und in ein dankbares Vertrauen hineinwachsen. Amen.